herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, deinem österreichischen Lieblingspodcast, wenn es um die langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Wie viele von euch wissen, fand Mitte September unser großes Community-Event in der Wiener Börse statt. Über 80 Privatanleger aus unserer Community, natürlich auch viele treue Hörer dieses Podcasts, haben sich dort getroffen. Und ich kann euch sagen, es war wieder ein ganz ein besonderer Abend. Drei spannende Vorträge, jede Menge neue Impulse und vor allem der Austausch danach, das persönliche Networking. Genau das macht dieses Event so wertvoll. Man spürt richtig, dass hier eine Community zusammenwächst. Ein Highlight war sicher der Vortrag von Thomas Nies. Sein Thema Stop Hurting Yourself, Please. Ein Titel, der schon neugierig macht, denn Thomas hat auf den Punkt gebracht, warum Privatanleger sich selbst oft im Weg stehen und wie weniger am Ende mehr sein kann. Weniger Produkte, weniger Komplexität, weniger Aktionismus, dafür mehr Klarheit, mehr Ruhe und mehr langfristiger Erfolg. Und genau darum soll es heute gehen. Wir holen diesen Vortrag noch einmal hier in den Podcast, damit nicht nur die Teilnehmer in der Wiener Börse etwas davon haben, sondern auch du am anderen Ende des Mikrofons. Wir sprechen mit Thomas darüber, warum er die Finanzbranche gerne als David gegen Goliath beschreibt, warum man als Privatanleger die Illusion der großen Versprechungen kennen sollte und welche einfachen Strategien am Ende wirklich tragen. Lehn dich also zurück. Stell dich auf viele spannenden Gedanken und auch ein paar unbequeme Wahrheiten ein. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Thomas Nies. Thomas, du hast beim Community-Event in der Wiener Börse einen sehr spannenden Vortrag gehalten. Wenn du ihn in drei Sätzen zusammenfassen würdest, was war deine Kernbotschaft?
Naja, eine Kernbotschaft ist, dass der Grund, der mich eigentlich in die Industrie gebracht hat, der war, dass ich versuche, eine traurige Wahrheit etwas besser zu machen. Und diese traurige Wahrheit ist, dass die Finanzindustrie dazu tendiert, Geld aus den Taschen vieler Kleiner in die Taschen weniger Großer zu transferieren. Und warum man diesen Prozess als Anleger nicht so wahrnimmt, das war sozusagen der Hauptteil des meines Vortrags. Und am Schluss, ich würde mal sagen, wahrscheinlich die Zusammenfassung von so Dinge, an die ich mich auch immer wieder dran erinnere, wenn mich auch einmal vielleicht irgendwie wieder der spekulative Geist quasi erfasst und ich mich auf den Boden der Realität zurückholen muss, was sinnvoll, langfristig sinnvoll ist.
Du hast auch ganz spannend deinen Werdegang erwähnt. Du hast in den USA studiert und dort viele Inputs mitnehmen können. Kannst du da auch noch drauf eingehen?
Ja, richtig. Also ich bin ja eigentlich von der ursprünglichen Ausbildung eher untypisch in der Investmentbranche. Ich habe in Österreich Jus studiert und molekulare Mikrobiologie und habe weder das eine noch das andere beruflich jemals ausgeübt, sondern war dann Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group und hatte dann die Gelegenheit, in die USA zu gehen, habe dann ein MBA gemacht in Stanford. Dort natürlich sehr viel Technology gesehen, aber auch aufs Investieren gelernt. Und von dort ging es dann im Sommer dann auch noch bei Goldman, habe ein bisschen ins Investmentbanking hineingeschaut und danach allerdings Private Equity gemacht in Zentral- und Osteuropa. Und jetzt schon einige Zeit, nachdem man dann auch entsprechende Qualifikation entwickelt und wie ich immer wieder sage, auch eine Meinung, klare Meinung entwickelt, wie die Welt da draußen auch tatsächlich funktioniert, zumindest in meinem Bereich, wo ich beruflich tätig bin, dann meine eigene Wertpapierfirma gestartet und dann mit meinem besten Freund und einem wirklich tollen Team jetzt über viele Jahre Sunrise gebaut.
Wo in deiner Karriere war so dieser Aha-Moment da, wo du dir im Klaren warst, du musst jetzt etwas bauen, was Privatanlegern hilft, langfristig ein Vermögen aufzubauen, obwohl ja gefühlt eigentlich jeder gegen diese Idee arbeitet in der Branche?
Ja, das weiß ich gar nicht, ob jetzt jeder dagegen arbeitet in der Branche, aber schau, ich glaube, ich war extrem glücklich in meinem Leben. Ja, habe ich wahnsinnig viel Glück gehabt. Ich habe sicher auch immer hart gearbeitet, aber das alleine hilft halt nicht. Und das mag jetzt vielleicht ein bisschen cheesy klingen, aber das Stanford MBA sozusagen versucht ja auch mitzugeben mit dem Motto Change Life, Change Organizations, Change the World, dass man sozusagen, es geht nicht nur um einen selber, sondern dass man halt versuchen muss, mit dem Glück und mit den Gaben, die einem geschenkt wurden, auch was Positives zu bewirken. Und mir erschien der Kapitalmarkt dafür ein sehr guter Platz, wo man einerseits auch sich selbst wirklich verwirklichen kann, und es ist ja nicht so, dass wir nichts verdienen wollen, aber wo man noch so viel besser machen kann. Wobei man dagegen tatsächlich gegen Windmühlen ankämpft. Und diese Windmühlen sind nicht nur im Bereich der Kapitalmarktindustrie, sondern vor allem im Bereich der Verhaltensökonomie, in den Dingen, die die Menschen begeistern und treiben. Dort steckt eigentlich wirklich sozusagen dort ist der Teufel begraben, wenn man so möchte. Und es wird immer Leute geben, die einfach dem Menschen das aufliefern, was er gerne möchte. Und Gier und Angst sind ganz zentrale drei Triebfedern des menschlichen Handelns. Und man muss versuchen, um die Menschen tatsächlich dazu zu bringen, langfristig anzulegen, möglichst wenig von dieser Gier und dieser Angst zu verspüren. Und das ist das, was wir versucht haben zu bauen mit Sunrise. Also einen Schritt weiter zu gehen als das reine, ich verkaufe dir ein Produkt, sondern auch gleichzeitig, ich beschreibe es immer als eine unsichtbare Hand auszustrecken und damit dem Anleger auch zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Das heißt, eigentlich kämpfst du sozusagen gegen zwei Sachen an. Einerseits der Psyche des Menschen oder auch den eigenen Fehlern des Anlegers und dann quasi unter Anführungszeichen gegen Banken oder klassischen Finanzvertrieb.
Ja, wie gesagt, ich glaube, der klassische Finanzvertrieb, ich würde ihn ganz so als unseren Feind oder unseren Gegner sehen. Ich meine, die machen halt das, was sie machen, die wollen ja Geld verdienen, die sind auch, das ist sozusagen Sinn der Sache, sie liefern ja auch Produkte, die Leute haben wollen. Also sozusagen, dagegen kann man gar nichts sagen, also außer es geht dann in betrügerische Themen hinein. Aber ich kann natürlich dort aufhören und sagen quasi, ja, ich bin einfach nur Produktlieferant, Dienstleistungslieferant und das ist, was ich mache und ich liefere den Leuten das, was sie wollen. Oder ich kann einen Schritt weitergehen und sagen, ich möchte eigentlich sozusagen noch einmal einen größeren Schritt nach vorne machen im Hinblick auf die Wertschöpfungsgenerierung für alle, für die breite Bevölkerung. Und dort hören leider aber viele Produkt- und Dienstleistungslieferanten auf und da gehen wir halt einen Schritt weiter. Wir sehen das aber auch unsere Chance, weil der Kapitalmarkt ist sehr transparent in dem, was er an tatsächlichen Erfolg schlussendlich liefert. Und wir sind ein kleines Unternehmen, das mittlerweile gar nicht mehr ganz so klein ist, für die österreichischen Verhältnisse sogar ein relevanter Player geworden ist, dass wir haben exzellente langfristige Renditen und diese langfristigen Renditen, irgendwann sprechen die sich auch herum. Wir haben dadurch, dass wir keine Investoren von außen haben, keinen Druck sozusagen schnell zu wachsen, wie viele andere Plattformen. Und dementsprechend setzen wir einfach darauf, dass sich unser Ansatz am Ende des Tages deshalb durchsetzen wird, weil bei unseren Kunden tatsächlich die Erfolge ankommen, die sich leider vor allem im Bereich der Trading-Plattformen häufig eben nicht zeigen.
Du hast eine hervorragende langfristige Rendite angesprochen. Was ist eine hervorragende Rendite in deinen Augen?
Nein, ich glaube also alles, wenn man im hohen einstelligen Bereich, niedrig zweistelligen Bereich jährlich Rendite generiert, dann ist das schon hervorragend. Man darf nie vergessen, Rendite und Ertrag und Risiko sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn ich höhere Renditen haben will, muss ich viel mehr Risiko eingehen. Da gibt es irgendwo so eine Balance. Und ich glaube, das Risiko, das ich zumindest am besten verstehe, ist das Risiko, das damit einhergeht, wenn ich in öffentlich notierte Unternehmen investiere. Und die haben über viele Jahrzehnte hinweg im Durchschnitt Renditen im hohen einstelligen Bereich, nominale Renditen, also vor Inflation, hohen einstelligen Bereich, niedrigen zweistelligen Bereich erwirtschaftet. Und wir sehen das auch in unserer Kundengruppe, wo wir auch die depotführende Stelle sind, wo wir also genau einen Blick darauf haben, was unsere Kunden tatsächlich verdienen. Und das Median-Depot bei Sunrise hat zurzeit eine Durchschnittsrendite von knapp 11% per anno. Und das, wie gesagt, mit ganz einfachen Mitteln, nämlich mit dem Investieren in einen breit gestreuten Aktienfonds.
Werbung. Uns erreicht immer wieder die Frage, wie kann man am einfachsten mit dem Investieren starten, ohne gleich teure Fehler zu machen? Und die Antwort darauf hat jemand, der sich tagtäglich damit beschäftigt. Sunrise Capital Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Langfristig anlegen ist eigentlich ganz einfach. Es wird nur häufig zu kompliziert gemacht, weil es an sich langweilig ist. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise gerne weiterempfehlen. Wenn du es auch ausprobieren möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben. Lade dir jetzt die Sunrise-App direkt im App Store herunter oder informiere dich auf sunrise.app. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast. Und genau diese Message hast du ja auch bei unserem Community-Event in Form deines Vortrags an die Zuschauer vermittelt. Ich möchte jetzt ein bisschen auf diesen Vortrag genauer eingehen und deine erste bzw. zweite Folie hat mich ja gecatcht, weil die war einfach nur ein weißes, leeres Blatt. Warum?
Ja, weil die an der zweiten Stelle normalerweise immer der Disclaimer kommt bei solchen Präsentationen, quasi was da alles drinsteht und was es alles nicht ist. Und wir versuchen das schon anders zu machen. Wir haben zum Beispiel, wir haben kein separates Preis- und Leistungsverzeichnis für unsere Dienstleistung, weil tatsächlich alle Dinge, außer Dinge wie zum Beispiel hochkomplexe Depotüberträge, für uns einfach kostenlos gemacht werden. Also wir haben keine Handelsgebühren, wir haben keine Depotführungsgebühren. Wir verdienen darüber, wir sind ein Produktlieferant, wir machen unsere Fonds selber, die Fonds haben eine Managementgebühr, das ist hochtransparent. Muss es auch sein, ist auch gesetzlich so vorgesehen und darüber verdienen wir unser Geld und die restliche Plattform müsste den Kunden kostenlos kommen, was wolle. Deswegen muss ich da auch nicht viel dazu sagen. Ja, also ich muss weder große Disclaimer dorthin schreiben und im Übrigen habe ich in der Präsentation natürlich auch nicht über Produkte gesprochen, sondern im Wesentlichen über das Anlegen selber. Dementsprechend war es ein leichtes für mich zu sagen, da brauchen wir jetzt einmal keinen Disclaimer.
Vielleicht an der Stelle, weil es halt gerade passt, noch kurz eine Info, wie hoch ist denn die Managementgebühr?
Also die Managementgebühr unserer Fonds ist ein bisschen unterschiedlich. Also bei unserem Paragraph 14 Fonds, also für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag, liegt sie bei knapp 0,5% und bei unseren Equity Fonds ist sie bei 0,85%.
Perfekt, das war es jetzt auch schon wieder mit Produkten. Jetzt gehen wir wieder zurück in den Vortrag. Da ist es dann weitergegangen mit einer Abbildung David gegen Goliath.
Ja, genau. Also zunächst war eigentlich das Thema mit David Swensen sozusagen, der mich quasi hineingebracht hat in das Ganze oder mir die Augen geöffnet hat für das, was da draußen passiert, der in seinem Buch Unconventional Success, übers Anlegen, also David Swensen, der mittlerweile leider verstorbene Doyen der amerikanischen Stiftungsanlage, langjähriger Chief Investment Officer des Yale Endowments, also der für die Yale University das Vermögen angelegt hat. Der schreibt in diesem Buch, dass die Fondsmanagementindustrie im Zentrum eines riesigen Marktversagens sitzt. Und dieses Marktversagen führt dazu, dass auf der einen Seite hast du wenig sophistizierte Anleger und auf der anderen Seite hast du hochsophistizierte institutionelle Anbieter von Dienstleistungen und Produkten und das Ganze und was da passiert, ist ein Transfer von den Taschen vieler kleiner in den Taschen weniger großer. So, das hat mich damals getriggert, wirklich meine Karriere in diesem Bereich eigentlich gestartet und ich habe dann sozusagen ein Bild von einem sehr starken David und einem nicht mehr ganz so viel größeren Goliath, also wie man das in den typischen Darstellungen sehen würde, gezeigt, weil man könnte den Eindruck gewinnen, dass sich das in den letzten Jahrzehnten doch deutlich verändert hat. Einerseits gab es natürlich eine Produktrevolution mit den passiven Fonds, zunächst als klassische Investmentfonds, dann auch in der Form von börsengehandelten Fonds, also ETFs. Danach durch das Aufkommen der Neo-Broker, der Neo-Banken, die den Handel viel günstiger gemacht haben, als das traditionell der Fall war. Und sicher auch durch viele Finanzbildungsplattformen, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, unter anderem Finanzen verstehen. Das heißt, man könnte eigentlich glauben, na, so schlimm kann das heutzutage ja gar nicht mehr sein. Also alles ist eigentlich, müsste ja eitel Wonne sein, weil wir haben viel bessere, viel günstigere Produkte als damals, als Swensen das geschrieben hat. Wir haben viel günstigere Plattformen, um zu handeln und wir haben viel mehr Finanzeducation. Und ich habe dann sozusagen ein kurzes Video gezeigt von einer Barbie, die da tanzt und die sich eigentlich freut, weil die Welt einfach so viel besser geworden ist.
Und ist sie das? Ist sie so viel besser geworden?
Ja, also die Überleitung der Barbie war irgendwie die ist irgendwie ganz handy gekommen, weil ich wollte eigentlich immer schon ein Bild von Ken Griffin zeigen und das war es eben ganz nett zu sagen, quasi dort überall, wo Barbie ist, da gibt's halt auch den Ken. Ken Griffin, der Gründer von Citadel und Citadel Securities, im Wesentlichen eine Personifizierung des amerikanischen Kapitalmarkts der modernen Zeit, wenn man so sagen möchte. Citadel Securities ist einer der ganz großen Market Maker, das heißt eine von den Parteien, die ständig Preise am Kapitalmarkt stellen. Und die Maschine mehr oder weniger hinter diesen modernen Trading-Plattformen sind. Dort, wo eben eine Robinhood oder auch die gesamten europäischen Plattformen für Handel häufige Trades hinschicken, damit sie dann dort ausgeführt werden. Und das ist eben die, und jemand wie Citadel Securities ist dann derjenige, der schlussendlich aber auch quasi im tatsächlichen Primärmarkt dann die Aktien tatsächlich handelt. Und dazwischen gibt es einen Spread und das ist das, was sie verdienen. Und damit verdienen sie sehr gut, nämlich im letzten Jahr knapp 4 Milliarden US-Dollar. Und da muss man sich halt dann immer fragen, na gut, wenn die 4 Milliarden verdienen, dann muss es ja irgendwo herkommen. Und es kommt eben aus diesem Preisunterschied hauptsächlich zwischen dem Angebotspreis und dem Nachfragepreis von Finanzinstrumenten, den ich als Käufer in der Transparenz nie sehe, sondern ich sehe einen Preis, der aufgerufen ist, aber ich weiß eigentlich nicht, wie viel zahlt derjenige im Hintergrund, der mir diese Aktie besorgt, tatsächlich für dieses Finanzinstrument. Aktien, Optionen und in vielen Fällen mittlerweile auch Kryptoassets. Und die Plattform selber, die macht zwar auch im ersten Moment den Eindruck, als würde sie eigentlich nichts verdienen, oder es gibt halt minimale Tradinggebühren oder keine Tradinggebühren. Aber Ken Griffin zum Beispiel, Citadel hat, die Zahlen sind natürlich nicht hundertprozentig transparent, aber im vergangenen Jahr fast 1,2 Milliarden an sogenannten Payment-for-Flow-Gebühren gezahlt. Das heißt, hier geht es dann darum, dass die Plattform, die den Trade macht, nennen wir das ist Robinhood, die entscheiden sich, ich kann jetzt diese Transaktion, die der Kunde haben will, zu diesem Market Maker schicken oder zu diesem Market Maker schicken oder zu diesem Market Maker schicken. Einer davon ist Citadel Securities und die haben Deals mit diesen Market Makers. Und wenn sie ihn dorthin schicken, dann kriegen sie von denen ein bisschen Geld retour. Das nennt man Payment for Flow. Und man muss sich das vorstellen, ich meine, da fließt quasi 1 Milliarde sozusagen runter an diese Trading-Plattformen dafür, dass der den Trade ausführen darf. Und er verdient immer noch 4 Milliarden damit. Also sozusagen, da ist schon sehr viel Geld in dieser ganzen Abwicklungsschiene von Wertpapiertransaktionen drinnen, die der Kleinanleger nie sieht, die aber mitzahlt, weil von nichts kommt nichts. Und Handel ist am Ende des Tages Handel, das Abkaufen von einem für den anderen. Also einer gewinnt, einer verliert. Und dazwischen gibt es diese gesamte Industrie, die sozusagen eine Maut verlangt, wenn man so möchte, nicht? Und diese Maut ist im Wesentlichen der Bid-Ask-Spread. Und der wird verteilt. Der bleibt teilweise bei Market Maker und der geht teilweise eben runter zu den Plattformen. Ich habe an dieser Stelle schon eine Sache, die ich eben noch einwerfen wollte, wenn man sich mit Robinhood mittlerweile einen börsennotierten oder einen ganz großen börsennotierten Neo-Broker, wenn man so möchte. Und wenn man sich die Zahlen dort im Detail ein bisschen anschaut, dann merkt man sehr schnell, es ist eigentlich unfassbar, was da passiert an Größenordnungen. Also, die wickeln irgendwie jeden Tag rund 4 Millionen Trades ab und haben so insgesamt rund 27 Millionen Kunden oder Depots. Das heißt quasi, jedes Depot handelt pro Woche mindestens einmal. Das ist einfach irre, wenn man sich die Größenordnung vorstellt. Und da reden wir jetzt über keine Depots von irrsinnig reichen Leuten. Die durchschnittlichen Assets sind dort bei ca. $10,000. Wenn ich mir das anschaue, ich verwalte knapp 300 Millionen und handle vielleicht 100 Mal im Jahr. Nicht? Also so, und das sind lauter Kleinanleger, die regelmäßig handeln. Und interessanterweise schafft es Robinhood, obwohl man den Eindruck hat, ich kriege da alles geschenkt, wie bei anderen Online-Brokern, mit jedem Kunden knapp $170 pro Jahr zu verdienen. Und das ist jetzt aber nur die Vertriebsschiene und nicht sozusagen oben der Market-Maker, der auch noch was verdient. Na, irgendwann muss das ja alles kommen. The good news allerdings, und ich weiß, ich greife jetzt ein bisschen vor, was auch meinen eigenen Vortrag betrifft, ist, es kommt relativ wenig von diesem Geld aus dem Aktienhandel. Das meiste Geld wird mit Optionshandel und mit Kryptohandel verdient. Damit man auch da ungefähr eine Größenordnung hat, von diesen knapp 4 Millionen durchschnittlich täglichen Trades, die Robinhood abwickelt, sind knapp 60% Equity Trades. Von dem, was sie aber an Transaction Revenues bekommen, also diese Payment for Flow Payments, sind nur 10% auf Basis der Equity Trades und der Rest sozusagen insbesondere im Optionshandel und im Kryptohandel. Das heißt, dort, wo du als Kleinanleger richtig Geld lässt, bei den Intermediaries, ist sogar weniger im Aktienhandel. Das hat sich wirklich viel getan und das ist natürlich deutlich günstiger geworden als früher. Dementsprechend auch noch einmal, ich verteufel da auch niemanden, der das macht. Ich glaube, da hat sich viel zum Positiven entwickelt. Man muss sich aber bewusst sein, dass im Kryptohandel, im Optionshandel massiv viel Geld an diejenigen geht, die den Handel möglich machen.
Und jetzt ist es ja so, dass in der EU Payment for Order Flow verboten wird mit 2026. Bedeutet das auf der anderen Seite, dass wir mehr Transparenz bei diversen Brokern bekommen? Wie siehst du diese Entwicklung?
Ja, ich glaube, es wird nicht anders gehen. Also irgendwie müssen die weiterhin ein Geld verdienen. Ich meine, man muss sich das auch da mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Geld verdienen ist schon, und wie gesagt, man kennt ja die Zahlen von den europäischen Playern jetzt nicht, aber wenn man sich Robinhood anschaut, die haben irgendwie insgesamt so im letzten Jahr knapp eine Milliarde, ein bisschen über eine Milliarde Revenues gemacht und machen aber aus dieser Milliarde Revenues fast 600 Millionen operativen Profit. Das ist einfach gigantisch. Ja, also sozusagen die Effizienz des Geschäftsmodells ist riesig. Was aber auch sozusagen sehr beeindruckend ist, der Markt sagt, du bist mit deiner 1 Milliarde Revenues momentan knapp 110 Milliarden wert. Das ist also ein Multiple von 100 auf Revenues. Das ist schon relativ tough, muss man ganz ehrlich sagen, das zu argumentieren. Ich habe als Beispiel mir nur die JP Morgan rausgesucht. Die JP Morgan macht aus 200 Milliarden Revenues knapp 900 Milliarden Market Cap. Also das ist ein Multiple von 5. Und wenn man das im Vergleich nochmal hernimmt, so eine Robinhood hat knapp 400 Millionen Net Income, eine JP Morgan hat 55 Milliarden Net Income. Das heißt, die machen jede Woche 1 Milliarde Net Profit. So. Also, so wie gesagt, Finanzindustrie als Ganzes, aber auch eine Robinhood, viel kleiner. Die machen insgesamt jedes Jahr, machen die 400 Millionen Net Profit auf die Basis, die die haben. Also, die verdienen richtig Kohle, mit dem, dass sie eigentlich sozusagen gefühlt vorne raus nicht teuer sind. Dementsprechend sozusagen muss man eben sehr aufpassen, dass da in dem, was schlussendlich auf der Pricing-Ebene passiert, doch viel Marge drinnen ist. Ich wiederhole mich jetzt noch zum dritten Mal, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe weniger im Bereich der Equity-Trades, sondern vor allem im Bereich der Optionen und Crypto-Trades.
Jetzt muss ich da irgendwie einen wunderschönen Übergang schaffen, weil auf der nächsten Folie, auf den Folien waren jetzt zu sehen immer eben die Gesichter der Personen, die hinter dieser Finanzindustrie stehen und diese massiven Bewertungen. Und die nächste Folie, ganz konträr.
Eine Windel.
Ja. Wie passt also, das zusammen?
Genau. Weil die Windel war für mich irgendwie die Überleitung, um auch klar zu machen, warum oder wie diese Player es schaffen, am Ende des Tages so viele Kunden dafür zu gewinnen, bei diesem Spiel mitzumachen. Und warum die Windel? Die Windel war klassischerweise oder ist klassischerweise im Retail ein sogenannter Loss Leader. Das heißt, ein Produkt, das ich mit fast keiner Marge verkaufe, weil es ein Produkt ist, das von so großer Relevanz ist für eine gewisse Zielgruppe, dass sie sehr preissensitiv ist und dementsprechend dorthin geht, wo dieses Produkt am günstigsten ist, um seinen Einkauf zu tätigen. Und dementsprechend sozusagen wird die Windel immer sehr, sehr knapp bepreist, weil man dann sozusagen damit Hoffnung hat, dass die einkaufsstarke junge Mutter eben in das Geschäft geht, wo die Windel am billigsten ist und dort dann auch die restlichen Waren kauft und dort entsprechend Marge lässt. Das heißt, es ist ein klassischer Loss Leader im Bereich der Nahrungsmittel, wäre es die Milch zum Beispiel, wo das Pricing sehr, sehr tight normalerweise ist, oder im Bereich der Obst, oft die Bananen. Das sind so die klassischen Loss Leader im Retail-Bereich. Und im Finanzbereich hat sich ganz klar gezeigt, dass der gleiche Prozess angewandt wird. Nämlich man hat den kostenlosen ETF-Sparplan für sich entdeckt als klassischen Loss Leader. Also man sagt quasi, wunderbar, du kommst jetzt, bei mir kriegst du einen kostenlosen ETF-Sparplan und ich bin eigentlich nur da, um dir sozusagen für dich die Welt besser zu machen. Aber lo and behold, du machst die App auf, das Erste, was du siehst, ist natürlich der heißeste Crypto-Trade, der heißeste Equity-Trade. Das heißt, man gibt kostenlose Produkte raus, um den Kunden für sich zu begeistern, um auch alle Vergleichsplattformen am Ende des Tages dahingehend zu treiben, zu sagen, na, wer hat einen kostenlosen Sparplan? Und dann kommt man da drauf und die Idee aber natürlich ist, mit einem kostenlosen Sparplan kannst du nichts verdienen, sondern du machst das nur, damit der Kunde kommt und dass der Kunde am Ende des Tages bei dir halt entsprechende Trades dann ausführt. Heute ist aus dem kostenlosen Sparplan, den es sozusagen mehr oder weniger jetzt eh schon überall gibt, ein weiterer Loss Leader dazugekommen. Das ist das verzinste Tagesgeldkonto, wenn man so möchte. Auch da werden Millionen investiert von den entsprechenden Playern, um hohe Zinsen zu zahlen, weil man weiß, das ist etwas, was die Kunden sehr schätzen. Dann kommt der Kunde für dieses Tagesgeld und die Hoffnung ist natürlich, dass ich es dann schaffe, indem ich ihn in der App mit Möglichkeiten konfrontiere, die für mich wiederum profitabel sind, dass er dann das auch tut und schlussendlich damit für mich zum profitablen Kunden wird, obwohl ich sowohl bei den kostenlosen Sparplänen Geld verliere, als auch natürlich bei einem Tagesgeldkonto, bei dem ich die vollen Zinsen der Overnight-Zinsen der EZB weitergebe, auch wieder Geld verliere. Das sind im Wesentlichen Werbemaßnahmen, sehr kluge Werbemaßnahmen, die extrem gut funktionieren, weil es sonst sehr, sehr schwer ist, die Menschen zu erreichen im Finanzmarkt. Aber man muss sich eben bewusst sein, nichts im Leben ist gratis. Und in dem Fall wird man, wenn man natürlich selber tatsächlich die Fähigkeiten hat, nur diese Produkte dann zu nutzen und das Beste für sich daraus zu machen, dann ist das sozusagen extrem smart, wird dazu führen, dass diese Plattformen langfristig kein Geld damit verdienen und immer sozusagen natürlich danach trachten werden müssen, in irgendeiner Art und Weise den Kunden auch in einen Bereich zu bringen, wo er schlussendlich dann was dafür zahlt.
Das wäre jetzt meine Folgefrage gewesen, ob es nicht für den Anleger, der sich quasi selbst sehr gut beherrschen kann, nicht eigentlich ideal ist, so ein Produkt zu nutzen, weil, so wie du angesprochen hast, es gibt ein hohes Zinsangebot bei vielen Anbietern, aber auch diese kostenlose ETF-Sparpläne. Von beiden waren wir die letzten Jahre meilenweit entfernt, vor allem hier in Österreich. Und somit sehen das halt viele als sehr, sehr großen Fortschritt.
Na, absolut. Und es ist auch ein großer Fortschritt. Und wenn man sich selber zusammenreißen kann, dann spricht auch überhaupt nichts dagegen. Die traurige Realität ist halt nun mal es ist eben Gier und Angst, die uns treibt und die wenigsten können sich so gut zusammenreißen, dass sie dann in diesen Umfeldern tatsächlich dazu bleiben. Und wie gesagt, die Customer Interfaces sind natürlich auch dazu gebaut, das in gewisser Weise zu unterstützen.
Jetzt hast du auf deinen Vortrag auch ein Bild abgebildet, auf das ich jetzt eingehen möchte. Ein Bild, wo ich mir gedacht habe, so, hey, das trifft sie wirklich auf den Punkt. Ein Bild, wo Taylor Swift zu sehen ist.
Ja, genau. Es ist eine sehr gelungene Fotografie eines Auftritts von Taylor Swift in der Sophie Stadium. Bezeichneterweise ja eben auch ein großer amerikanischer Finanzdienstleister, früher ursprünglich Social Finance, jetzt eben Sophie mit dem Stadion in Südkalifornien. Das Bild habe ich deshalb verwendet, weil es einerseits zeigt, dass Taylor Swift auf der Bühne, aber es zeigt eben auch das Stadion, das sozusagen sich hinter die Bühne quasi natürlich hineindreht und auch Menschen, die hinter der Bühne sitzen, in den ganz obersten Rängen. Und das habe ich deshalb gezeigt, weil man könnte sich ja auch die Frage stellen, du hast ja gerade vorher auch gesagt, ist ja super, irgendwie im Equity-Trading-Bereich zum Beispiel ist es jetzt gar nicht so teuer und die verdienen noch nicht so viel, das heißt also für mich ist es wirklich billig. Die Problematik nur dabei ist, dass das ist schon richtig, die Transaktion an sich ist nicht mehr so wahnsinnig teuer und das ist eine grundsätzlich gute Entwicklung. Man muss sich nur immer wieder bewusst sein, dass der Handel von Aktien von Leuten beherrscht wird, die viel besser sehen als man selber als Kleinanleger. Und das ist sozusagen dieses Bild, die Action passiert auf der Bühne, und man selbst sitzt in den letzten Reihen hinter der Bühne und kriegt ein bisschen was von der Action mit, aber ist sicher nicht derjenige, der am besten sieht. Und wie ich es dort auch beschrieben habe, da in der ersten Reihe vorne sitzen sozusagen quasi die High-Frequency-Traders, die Chain Streets dieser Welt, die Citadel Securities dieser Welt, die jegliches technische Mittel haben, das man nur haben kann, um am Ende des Tages Preisbewegungen so schnell wie möglich umsetzen zu können. Dann sitzen dahinter Millionen von professionellen Asset-Managern, die zumindest einen Bloomberg haben. Und dort oben hinter dem Stadion sitzt man dann als Kleinanleger, sieht eigentlich nichts und glaubt, man kann es mit denen aufnehmen, die da vorne stehen. Und das ist sozusagen für mich irgendwie immer so das Bild. Ich glaube, wenn man sich das einmal vor Augen gehalten hat, dann muss man eigentlich akzeptieren, dass man dieses Spiel auf Dauer nicht gewinnen kann.
Das heißt, als Privatanleger in der letzten Reihe hinter der Action eigentlich, ist man schlussendlich chancenlos.
Ja, ich glaube, es gibt also, und es gab ja auch eine Frage im Nachgang zum Vortrag. Also ganz chancenlos würde ich jetzt nicht sagen. Also dort, wo man eine gewisse Area of Expertise hat, wenn man vielleicht auch beruflich in einer Branche stark verankert ist und dann im lokalen Bereich, dann mag es schon sein, dass man auch mitspielen kann bei diesem Spiel. Aber was man sicher nicht kann, ist als österreichischer Privatanleger effizient am amerikanischen Aktienmarkt handeln. Das wird nicht funktionieren, weil ich die Informationen, die notwendig sind, um dort diejenigen, die tätig sind, out zu performen, einfach nicht da sind oder zu langsam da sind. Ja, aber wenn ich irgendwie in einem Sektor mich besonders gut auskenne, dann kann das schon sein, dass ich wirklich dauerhaft auch vor allem auch von den starken Auf- und Abbewertungen, Bewegungen der Börse profitieren kann, indem ich halt einfach eine stärkere Meinung habe und die auch gebildet habe und die länger durchhalten kann und dementsprechend über Renditen generieren kann. Das will ich nicht ausschließen. aber auf breiter Basis ist unmöglich.
Du hast jetzt ein paar Mal schon das Wort Spiel in den Mund genommen, dass quasi die Börse, dass das Anlegen ein Spiel ist. Wie kann man es denn sinnbildlich trennen für einen Zuhörer jetzt, dieses Investment, wie es halt auch oft in der Gesellschaft noch so verankert ist, dieses Gambling, dieses die Börse ist ein Casino, hinzu, ich investiere, ich bin Investor, ich bin der, der mitverdient und an mir wird quasi kein Geld verdient. Wie schafft man diesen Bereich abzutrennen?
Naja, ich glaube, es ist ja also eine Frage, wenn man das einmal anschaut, bei so einer Robinhood, wo dann irgendwie jedes Depot im Schnitt einmal in der Woche handelt. Das ist, und das bei Volumina von knapp 10.000 Dollar am Depot, das ist rein spekulative Tätigkeit sozusagen. Da setze ich auf kurzfristige Bewegungen in den Kursen. Da ist mir am Ende des Tages auch ganz egal, welches Unternehmen das ist. Da geht es nur darum, am Ende des auch drüber, vielleicht auch in irgendeiner gewissen Weise von Wellenbewegungen mit zu profitieren. Investieren ist das Halten von Unternehmensanteilen, um als Eigentümer von der langfristigen Wertschöpfung des Unternehmens mitzupartizipieren. Wie wir sagen, mitzuverdienen. Der Kapitalmarkt und die Börsen haben eigentlich eine unglaubliche, machen etwas ganz Fantastisches. Sie machen es für jedermann möglich, Eigentümer zu werden von Unternehmen und damit an der Wertschöpfung der dortigen Mitarbeiter und der dortigen Maschinen und des dortigen Know-hows mitzuverdienen und das global. Ich kann mir heute für kein Geld daran mitverdienen, wenn Apple in Südamerika ein Telefon verkauft. Und das ist sozusagen die Brille. Es geht um dieses, sozusagen dieses Mitverdienen, dieses Dabeisein an dieser Wertschöpfung von ganz vielen Menschen, dieses mich selbst sozusagen transzendieren mit meiner eigenen Wertschöpfung in meinem eigenen Beruf, die natürlich als das Hauptstandbein auch meiner ökonomischen Tätigkeit ist, aber zu sagen, ich möchte auch mitpartizipieren an der Leistung von vielen anderen Menschen. Und das hat die Börse atemberaubend einfach und atemberaubend günstig gemacht. Ich meine, wir investieren in unseren Hauptprodukten in knapp 300 Unternehmen. Unsere Transaktionskosten sind minimalst im Verhältnis zu dem, was wir an Assets verwalten. Und wir geben damit die Möglichkeit, dass man sich sozusagen mit einem Investment bei 300 Unternehmen mitverdient, in all dem, was sie tun, all dem, was sie verkaufen und allem, was sie leisten, ist einfach faszinierend. Ja? Und das sogar mit einem echten Eigentumstransfer, wenn man so möchte, ja, in der Aktie. Und das ist etwas, was mich nach wie vor fasziniert und was ich als echtes Investment sehe, wenn ich eben diese Langfristigkeit, dieses Weg vom Preis hin zur Wertschöpfung, weg hin zu den Ausschüttungen, zu den Dividenden, zu der langfristigen Wertsteigerung.
Werbung. Wer als Unternehmen heute in Vorsorge investiert, sichert nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeiter, sondern stärkt auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber. Die Valida bietet dafür passende Lösungen, von der Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorge in der Vorsorgekasse über Betriebspensionen in der Pensionskasse bis hin zur individuellen Unternehmensberatung. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten auf valida.at. Angesprochen, die langfristige Wertsteigerung, die hast du dann noch an der nächsten Folie ausgedrückt. Du hast zwei Bilder gezeigt. Auf der einen Seite ein junger Mann mit der Überschrift 4%, auf der anderen Seite eine junge Dame mit der Unterschrift 15%.
Ja, vielleicht sogar noch mal einen Schritt zurück. Ich meine, ich glaube, das war dann schon die Überleitung in den letzten Teil meines Vortrags, der mich in der letzten Zeit sehr stark bewegt. Davor habe ich noch drei Sätze gebracht, die aus meiner Sicht zumindest wieder so zusammenfassen oder das sind, wo ich mich immer wieder zurückziehe intellektuell und was die Basis meiner Überzeugung zum Investieren betrifft. Und der erste Satz ist, Risiko und Ertrag sind untrennbar miteinander verbunden. Das ist total banal, offensichtlich, aber wird, so banal es ist, wird es immer wieder auf den Kopf gestellt. Und für diese so banale Aussage sind etliche Nobelpreise vergeben worden. Ich glaube grundsätzlich die moderne Portfoliotheorie, Harry Markowitz, sozusagen, die hat das im Wesentlichen mal einzementiert und auch das Capital Asset Pricing Model, also Bill Sharpe und seine Kollegen, das sind ganz profunde finanztheoretische Erkenntnisse, die hier sehr banal ausgedrückt sind, die aber einen Zusammenhang zeigen, der unerschütterlich ist. Und immer wenn dieser Zusammenhang aufgebrochen wird, dann gibt es da irgendwo ein Thema, das vor allem eine temporäre Komponente haben kann. Und das führt mich zum zweiten Sager, nämlich, und das ist eine uralte Aussage von Benjamin Graham, der Security Analysis geschrieben hat, also der Intelligent Investor, unter anderem ein Standardwerk des Investierens aus den USA. Und da steht eben drinnen, in the short run, the market is a voting machine, in the long run, it's a weighing machine. Und das drückt diese zeitliche Komponente aus. Es kann kurzfristig, nämlich aufgrund von Voting, also durch sozusagen quasi das Interesse von Leuten und dort, wo sie sich hinbewegen, zu einer Abweichung von dieser Risikoertragsbindung kommen. Aber langfristig ist es eben dieses Risikoertragsthema, das hier am Ende das greift und den Markt eben zu einer Bargeldmaschine macht, die eben Risiko und Ertrag miteinander abwägt. Diese ganze Thematik rund um das Kurzfristige, das heißt diese Voting-Thematik, die sich da ausdrückt in diesem Zitat von Benjamin Graham, hat im Wesentlichen dann Robert Shiller und viele andere übersetzt in das, was man heute Verhaltensökonomie nennt oder Behavioral Finance, wo es darum geht, dass es eben doch zu massiven Ineffizienzen kommen kann am Markt. Das heißt, dieses Risikoertragsgefüge oft massiv gestört ist. Kurzfristig, Robert Shiller hat das in seinem populärwissenschaftlichen Buch Irrational Exuberance genannt, also eine irrationale Übertreibung. Aber es sind eben alles Dinge, die häufig quasi kurzfristig passieren und langfristig aber sich wieder ausglätten. Das heißt, ich bin der Letzte, der sagen würde, Märkte sind immer effizient, aber sie sind es in the long run. Und dass man im Kurzen auch einmal tatsächlich auch mit Blasenbildungen oder mit Wellen was verdienen kann, das ist hundertprozentig so. Die große Herausforderung dabei ist nur immer den Zeitpunkt zu erwischen, wann es dann Zeit ist, auch wirklich zu gehen. Und dementsprechend sozusagen ist zumindest meine Perspektive, ich glaube, wenn es jemanden geben würde, der diesen Zeitpunkt immer wieder können würde, dann wäre er unendlich reich. Ich kenne nicht so viele Leute, die unendlich reich sind. Und im Zweifel, wie gesagt, geht in der Zwischenzeit eben sehr viel Geld raus an die ganzen Intermediaries. Ja, und den letzten Spruch, der mir auch immer wieder hilft, mich zurück auf den Boden zu bringen. Ich weiß nicht, ob Warren Buffett das ursprünglich gesagt hat, er hat es zumindest auch einmal gesagt, ist, dass wenn du eben an einem Pokertisch sitzt und nicht in kürzester Zeit weißt, wer derjenige ist, der einzahlt, dann bist das du. Das heißt, wenn du irgendwo dich betätigst, auch in einem wirtschaftlichen Umfeld, in dem du nicht verstehst, woher das Geld kommt, dann kommt es von dir. Und ich glaube, das ist zumindest etwas, was mich nach wie vor sehr skeptisch gegenüber dem Kryptomarkt macht. Ich sehe einfach nicht, wo das Geld herkommt. Ich sehe einfach die Wertschöpfung nicht. Das ist anders als ökonomische Wertschöpfung durch Unternehmen. I just don't see it. Und daher halte ich die Finger davon, weil, wie gesagt, zum Zweifel kommt es dann schlussendlich von mir. Genau, und jetzt sozusagen nochmal die Überleitung hin zu dem Thema mit den beiden KI-generierten Figuren. Einmal den John und die Steffi, wie ich sie genannt habe. Und das ist eigentlich ein Thema, das darüber hinweggeht, über das Thema, wie schütze ich mich auch davor, wie ich gut investieren kann, zu einem viel größeren makroökonomischen Thema. Und das ist das, dass wir als Europäer uns einfach viel stärker emanzipieren müssen, meines Erachtens auf der Investmentseite. Weil das, was momentan passiert, und hier kommt dann eben der John und die Steffi ins Spiel, der John ist eben so ein im Saft stehender Amerikaner, der hat eine Sparquote von irgendwie knapp 4%, und die Steffi ist eine ganz eine brave Europäerin und hat eine Sparquote von 15%. Und was macht die liebe Steffi mit ihrer großen Sparquote? Sie kauft am Ende des Tages ein Weltaktienprodukt mit knapp 70% US-Dollar-Exposure, unterstützt damit die Bewertungen amerikanischer Unternehmen, die dann sozusagen die ganze Welt und insbesondere Europa in Gefangenschaft nehmen, also unter Druck setzen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns allen nicht egal sein kann. Wir sind selbst als Asset Manager sehr dankbar dafür, dass es amerikanische Unternehmen gibt, an denen wir mitverdienen dürfen, die großartige Innovationen durchführen. Aber ich sage immer so, in Sektoren, wo der amerikanische Markt sich deutlich besser entwickelt hat und stärker entwickelt hat, nämlich inhaltlich auf Basis der Unternehmen, da muss ich auch und da will ich auch in Amerika investiert sein. Also wir sind im Technologiebereich zum Beispiel sehr stark Amerika-lastig. Aber in vielen anderen Sektoren gibt es überhaupt keinen Grund für mich, das meiste Geld in eine ExxonMobil zu stecken im Öl- und Gasbereich und nicht lieber irgendwie in unserem kontinentaleuropäischen Raum Öl- und Gasrisiko, wenn man so möchte, einzukaufen. Und ich glaube, dahingehend muss Europa einfach viel selbstbewusster werden und am Ende des Tages auch tatsächlich Entscheidungen in diese Richtung treiben. Nur so können wir unsere eigenen Unternehmen stärken, nämlich mit unserem eigenen Kapital und unsere Rolle in der globalen Weltwirtschaft verfestigen. Das ist schwierig genug. Wir sind kein einheitlicher Markt. Es gibt wahnsinnig viele Barrieren, gerade noch im Finanzbereich. Aber eines wird schon mal helfen, indem wir einfach die Mehrheit unseres Geldes auch im lokalen Bereich investieren. Und wie gesagt, ich sehe es nicht ein, warum im Pharmabereich gibt es ausreichend gute europäische Unternehmen, warum ich da zwingend den Großteil meines Geldes in ein amerikanisches Unternehmen investieren muss. Warum sage ich das so einfach? Das populärste Produkt für den Kleinanleger über die letzten Jahre war der MSCI World Index. Wenn ich mir dort die 11 Global Industry Classification Sektoren anschaue, ist in jedem Sektor in den USA gelistetes Unternehmen das größte. Das heißt sozusagen, der Großteil meines Geldes geht einfach raus aus meinem eigenen volkswirtschaftlichen Kreis und das macht einfach keinen Sinn. Und darauf wollte ich dann nochmal hinweisen. Ich habe dann geschlossen mit einem auch wiederum KI-generierten Bild von mir, das mich 30 Jahre älter zeigt, weil ich damit ausdrücken wollte, dass mein Vortrag sehr leicht den Eindruck hinterlassen könnte. Also der ist schon ganz schön weit hinten und hat eigentlich mit dem, was heute im Kapitalmarkt passiert, nicht mehr wirklich viel zu tun und offensichtlich nicht mehr frisch genug im Kopf, dass er sich irgendwie mit Krypto auseinandersetzt und solchen Dingen. Und das war für mich aber dann die Überleitung auf meinen letzten Satz, wenn man so möchte. Und das ist ein Zitat wiederum. Und das lautet wie folgt: The four most dangerous words in finance, this time is different. Also dieses Mal ist es anders. Das sind die gefährlichsten Worte. Warum? Weil es eben nicht anders ist. In the long run, the market is a weighing machine. Also Risiko und Ertrag führen wieder zueinander. Und das war das, womit ich dann schlussendlich dort auch das Publikum am Ende verlassen wollte.
Wie hast du das Publikum, die Atmosphäre dort dann wahrgenommen nach deinem Vortrag?
Ich fand die Atmosphäre toll. Ich habe es wahnsinnig genossen, muss ich sagen. Ich glaube, es gab viele erstaunte, aber auch zustimmende Nicker im Publikum. Also ich glaube, Personen, denen bewusst ist, dass der Markt eben nicht ganz so, dass nicht alles so einfach ist, wie es immer erscheint und nicht alles immer so günstig ist, wie es irgendwie dargestellt wird. Im Großen und Ganzen fand ich es eben sehr unterstützend und schön zu sehen, dass die Geschichte, glaube ich, Widerhall gefunden hat.
Und wenn wir jetzt in 5 Jahren nochmal sprechen, was glaubst du, wie hat sich die Finanzbranche in dieser Zeit dann verändert oder wo siehst du Trends, wo es jetzt hingehen kann?
Na, leider sehe ich momentan keine guten Trends. Also den größten Trend, den ich momentan sehe, ist der Vertrieb von illiquiden Anlagen an Kleinanleger. Das finde ich eine ganz schwierige Entwicklung. Das hat 2008 für ganz viel Unmut gesorgt im Nachgang dann, also so im Run-up zu 2008, zur globalen Finanzkrise. Da hat es das schon mal gegeben, da hat man auch irgendwie so illiquide Finanzprodukte in liquide Hüllen hineingesteckt. Und dann kamen die Anleger und wollten ja Geld retour, weil die Märkte korrigiert haben und sie haben sich zur Retour bekommen, weil, es war ja eben illiquid, was drinnen war. Damals haben sich dann die Vertriebler auch alle abgeputzt und haben gesagt, das Problem ist, sind sozusagen die Produktlieferanten im Hintergrund. Meine Wahrnehmung, ehrlich gesagt, war die, das Problem lag schon darin, dass man einfach vielleicht auch regulatorisch richtig kommuniziert hat, aber einfach nicht akzeptiert hat, dass der Kleinanleger diese Art der Kommunikation überhaupt nicht verstehen kann. Und ich glaube, das sehen wir jetzt auch wieder. Wir sehen dann quasi Möglichkeiten für Kleinanleger, jetzt endlich wieder mitzupartizipieren an Private Assets, an Private Equity, an nicht börsennotierten Unternehmen, weil die sind ja so groß geworden und wir müssen jetzt schauen, dass der Kleinanleger da dabei sein kann. Und dann steht im Prospekt 28 Mal speculative, speculative, speculative drinnen. Aber wer liest denn das Zeug? Und das Ganze, ja, und aber wir schauen ja eh, dass es liquid ist. Wir machen einen eigenen kleinen internen Markt und da kann man sozusagen, wenn man es dann verkaufen möchte, auch verkaufen, weil natürlich ist es im Hintergrund nicht wirklich liquid. Ja, das funktioniert so lange, solange es mehr Käufer als Verkäufer gibt. Sobald es dann einmal mehr Verkäufer gibt, als nicht mehr Verkäufer, dann ist dieser Markt auch nicht mehr liquid und potenziell mit extrem hohen Abschlägen dann unterwegs. Und es ist sozusagen, es ist wieder so ein, we've seen this movie before. Ich glaube, es ist diesmal noch gefährlicher, als es historisch war. Warum? Weil der Druck dahinter riesig geworden ist. Du hast im Private Equity Bereich nach einer Phase, als dieser Markt quasi jung war, wo sehr smarte Leute Unternehmen gekauft haben, mit Kreditfinanzierungen das gehebelt haben, viel aggressiver waren als ein klassischer strategischer Investor, also ein Investor aus einer ähnlichen Industrie und damit riesige Wertsteigerungen geschafft haben und schlussendlich dann, als die Unternehmen dann sozusagen so aufgeputzt waren, wieder einen Strategen verkauft haben. Das war die erste Phase. Das war gut und das war gesund und das war gescheit, was die gemacht haben. Dann kam die zweite Phase, wo irgendwann einmal dieses Interesse von diesen strategischen Investoren irgendwie nicht mehr so ganz da war und dann haben diese ganzen Private Equity Unternehmen begonnen, sich regelmäßig die Sachen selber zu verkaufen. Nicht nur selber, sondern eben an anderes Private Equity Unternehmen. Und jetzt sind wir quasi gerade kommen in die dritte Phase, wo das auch irgendwie schwieriger geworden ist und jetzt muss es wer kaufen? Der Kleinanleger. Und da spielen halt auch wieder alle Plattformen mit, nicht? Das ist so, ich verstehe grundsätzlich den Narrativ. Es ist eine hübsche Geschichte, insbesondere zu erzählen, da hat man in der Historisch wurden da so gute, tolle Renditen erzielt. Der Grund, warum, nehmen wir es mal vielleicht, historisch gute Renditen erzielt wurden, ist, dass in den Private Markets so etwas, was wir in der Fachsprache Illiquidity Premiums gezahlt werden. Das heißt, dafür, dass es illiquid ist, kann ich auch eine höhere Rendite erzielen. Das ist wieder Risiko und Ertrag. Also der Ertrag kann potenziell höher sein, weil zu meinem Basisrisiko kommt noch dieses Illiquiditätsrisiko dazu. Okay, fair enough, ja. Aber genau dieses Illiquiditätsrisiko, das will der Kleinanleger nicht, ja. Und jetzt kann er sagen, ich habe ihm dreimal gesagt, er will, du musst aufpassen. Am Ende des Tages schaut er dann auf den Ertrag. Und es wird erst schlagend, wenn er dann verkaufen will. Und also wir zum Beispiel auch als Asset Manager, wir haben, als ich begonnen habe, vor über 10 Jahren, haben wir mit einem Produkt begonnen, das eben relativ illiquid auch ist. Und wir haben uns ganz bewusst entschieden, es nicht auf unsere digitale Plattform zu bringen, weil ich weiß, ich kann 5-mal schreiben, dass es illiquid ist. Und es wird trotzdem gekauft. Und wenn es dann aber darum geht, dass man sein Geld schnell retour haben will, dann geht es potenziell nicht. Und ich wollte mich auf diese Konfliktsituation nicht einlassen. Und ich sehe jetzt aber ganz viele Plattformen, die sich auf diese potenzielle Konfliktsituation einlassen. Dementsprechend sehe ich diesen Trend wahnsinnig schwierig und gefährlich. Ansonsten, in Europa wird spannend durch das Payment for Order Flow Verbot. Wird sich, glaube ich, der Markt zwischen den traditionellen Häusern und den Neo-Häusern stark nivellieren, weil die traditionellen Häuser sind erstens einmal auch nicht blöd, teilweise sogar einfach machen sie sehr ordentlich ihre Strukturen, haben bessere Infrastruktur als viele von den Neo-Häusern und haben aber ihre Produkte halt einfach immer so gepreist, damit sie mit was verdienen und auch sehr transparent bepreist. Da weiß ich, woran ich bin, sage ich jetzt einmal. Während ja dieses Payment-for-Flow-Thema doch irgendwo im Hintergrund immer nur so präsent war. Und da wird sich das Playing-Field, glaube ich, ein bisschen ausgleichen. Wo dann die Preise sich schlussendlich treffen werden, weiß ich nicht. Ja, ja und das große Thema, wenn man will, sozusagen das Triumvirat neben dem Thema, also das Thema mit diesem Verfügbarmachen von illiquiden Assets für Kleinanleger, schwieriges Thema, sieht man momentan überall im Markt. Mir geht Finger davon weg. Nämlich ich würde auch als Distribution-Plattform die Finger davon lassen, weil es am Ende des Tages wie ein Bumerang zurückkommen wird. Das zweite Thema, eine Nivellierung zwischen den Neo-Brokern, Neo-Banken und den sozusagen bestehenden Playern, die sehr, sehr viel aufgeholt haben, sehr gute Produkte mittlerweile am Markt haben. Und das dritte Thema wäre für mich, ich glaube, dass nicht nur aus einer makroökonomischen Brille, also volkswirtschaftlichen Brille, das Thema, wir müssen als Europa selbstbewusster sein, more assertive sein, dass es auch aufgrund eines tendenziell schwächer werdenden US-Dollar große Herausforderungen geben wird mit diesen Weltfonds, die vorwiegend in US-Dollar, also mit Großteils in US-Dollar investieren. Das hat sich ja 2025 jetzt schon manifestiert. Ich meine, der US-Dollar hat 12% an Wert verloren oder sowas in der Größenordnung seit Anfang des Jahres. Das bedeutet, jede Aktie, die in US-Dollar notiert, hat 12% an Wert verloren in Euro. Jetzt hat sich der amerikanische Markt nach wie vor wieder atemberaubend entwickelt, insbesondere im Technologiebereich. Seit der Kurzkrise da rund um die Trumpschen Tarife. Aber ja, da braut sich natürlich was zusammen, nicht? Also wenn diese Bewertungen nicht halten sollten, dann als Reaktion darauf die Zinsen in den USA noch weiter sinken würden, damit sozusagen der Zinsspread zwischen den USA und Europa mehr zusammengeht. Der Dollar sollte sowieso tendenziell schwächer werden aus Sicht der amerikanischen Regierung. Also dann droht uns potenziell eine Phase, wie wir sie von 2000 bis 2008 gesehen haben, als der US-Dollar damals insgesamt knapp über 60% an Wert verloren hat gegenüber seinem Höchstpunkt im Jahr knapp 1999, 2000. Und dann ist es schwer, mit amerikanischen Aktien Geld zu verdienen. Ja, und vielleicht ist es aber eine große Chance, die uns auch der sich aus meiner Sicht stark überhitzende amerikanische Markt für uns Kontinentaleuropäer bietet, uns da eben auch stärker zu emanzipieren, weil ich glaube, unsere Produkte, die also verstärkt auch abgewandt vom US-amerikanischen Markt investieren, tendenziell wieder einen Rückenwind haben werden in den nächsten Jahren. Das heißt, weniger US-Dollar-Exposure ist likely a good thing.
Jetzt hast du ja einen Haufen an Informationen herausgebracht. Du hast über die rückläufigen Zinsen in Amerika gesprochen. Du hast über den schwächeren US-Dollar gesprochen und. Wenn wir jetzt die Nachrichten aufmachen, Twitter, Instagram, Facebook, was auch immer, Plattformen, wo man sich informiert über das Weltgeschehen, da kommen ja im Sekundentakt neue Wirtschaftsnews rein. Um jetzt wieder zurück zum Kleinanleger zu kommen. Wie soll denn ein Kleinanleger mit all dieser Informationsflut, auch das, was du jetzt gerade gesprochen hast, wie soll er damit umgehen und das Ganze einordnen?
Ja, am besten sozusagen beschäftigt er sich gar nicht damit, sondern das ist ja auch die Überzeugung hinter unserem eigenen Produkt, ja, sondern findet sich mit dieser Mitverdienen-Logik zurecht, die automatisch in der Art und Weise, wie wir sie umgesetzt haben, eben dazu führt, dass ich ein Portfolio habe, das eben deutlich eurolastiger ist als ein traditioneller Weltfonds, das aber trotzdem mitpartizipiert an der gigantischen Wertschöpfung der amerikanischen Technologieunternehmen. Ich meine, wir haben es mit unserem Standard für Österreich geschafft, im Zeitraum zwischen Ende Juni 2020 und Ende Juni 2025, also über die 5 Jahre, die jährliche Rendite des MSCI World zu egalisieren. Und das sogar mit weniger Risiko, weil wir eben weniger Fremdwährungsrisiko haben. Und ich glaube sozusagen, es ist ganz wichtig, global gestreut investiert zu sein. Und das reicht eigentlich schon als Überzeugung. Und wenn ich dann aber auch noch das Währungsrisiko unter Kontrolle halte, weil das für mich als Euro, als jemand, der in Euro lebt, ist einfach ein Fonds, der 90% nicht in Euro notiert, auch wenn ich ihn in Euro kaufe. Das ist ja sozusagen eine Verwirrung, die man auch offensichtlich oft nicht mitbekommt. Ich kaufe ihn ja in Euro, der muss ja in Euro sein. Na, das ist nicht, ja, aber drinnen die Assets sind so 90% nicht in Euro. Und wenn sich die Wechselkurse bewegen, dann bewegen sich diese Assets damit mit. Also ich glaube, dass wir da den Weg, den wir vor mittlerweile 7 Jahren eingeschlagen haben, dass der in einer Phase, wo es extrem schwer war für uns, schon sehr gut funktioniert hat. Und ich glaube, dass diese One-Product-Logik, einmal mitverdienen an der ganzen Welt mit einem Fokus auf der Wertschöpfung, dort, wo ich sie mitverziehen kann, vor allem deshalb, um das Fremdwährungsexposure runterzubekommen. Und der dritte Gedanke, der uns ja immer getrieben hat, war der, dass wir den Anleger eben auch eine unsichtbare Hand ausstrecken wollen, indem wir ihm Transparenz schaffen, indem wir das Produkt transparent machen, indem wir sozusagen die Hülle Fonds aufreißen und zeigen, was ist da drin und was machen diese Unternehmen, wie schöpfen die Wert, nicht sozusagen, wie viel Geld verdienen die heute oder morgen, sondern dieses Verständnis zu gewinnen, naja, ich telefoniere ja jeden Tag Das brauche ich, ja, okay. Also das und am Ende des Tages wird mir in meinem Fall die Telekom Austria meinen Mobiltarif nie schenken, sondern ich werde immer was damit verdienen wollen. Genauso wird mir Apple das Telefon nie schenken, sondern ich werde immer was damit verdienen wollen. Und ich zahle ja sogar diese Manager sehr, sehr gut dafür, dass das so ist. Und dass ich da mitverdienen kann und dass ich das will, dass das sozusagen der Fokus meiner Anlagetätigkeit ist. Ich glaube, dann kann ich alles rundherum gut ausschalten.
Thomas Nies, das waren wunderbare Schlussworte. Ich sage vielen Dank für deinen Vortrag vor Ort in der Wiener Börse. Ich sage vielen Dank für das Interview hier im Podcast und ich freue mich auf ein zukünftiges Gespräch mit dir. Vielen Dank.
Danke, Matthias.